Niemand möchte sich mit dem Tod beschäftigen. Während wir selbstverständlich die Zeit so hinnehmen, die uns einfach gegeben wird und nicht hinterfragen, wie lange wir noch haben, versuchen wir, das Thema Tod aus unserer Gesellschaft zu verdrängen. Wir glauben daran, dass es besser ist, nicht darüber zu sprechen, die Trauer anderer zu sehen, die eigene Trauer zu zeigen. Und vor allen Dingen sollen Kinder nichts damit zu tun haben. Am Ende der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, was mit meinem inneren Kind passiert ist, als ich die Urne in das Grab meiner Mama herabgelassen habe. Trauer ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Trauer ist vor allen Dingen auch vor Kindern ein Tabuthema. Wieso wollen wir sie beschützen? Warum sollen sie nichts damit zu tun haben? Wieso haben Kinder, vor allen Dingen auf Beerdigungen, nichts zu suchen? Warum versuchen wir, ein anderes Bild vor Kindern aufrechtzuerhalten, was unsere Emotionen angeht? Warum zeigen wir unsere Trauer nicht? Warum möchten wir, dass die Emotion der Freude mehr Aufmerksamkeit bekommt als die der Trauer? Wie geht man damit um? Auch in der Erziehung. Hat das irgendwas damit zu tun, wie wir auch später mit dem Tod umgehen? Ich habe genau darüber mit Petra gesprochen. Petra vom Trosttiger. Wenn ihr sie noch nicht kennt, dann checkt sie unbedingt ab, vor allen Dingen auch ihre kostenlosen Ratgeber zum Thema Kinder und Trauer.
Es ist ein Riesentabu, ja, ich spüre das auch immer wieder jeden Tag, aber es ist eben super, super wichtig, dass wir mit den Kindern ganz früh darüber sprechen, genau, also es sollte natürlich gar kein Tabuthema sein, ja, aber es ist nicht einfach.
Warum sollte es denn kein Tabuthema sein? Magst du das ein bisschen begründen?
Wichtig ist ja, dass Kinder diese Gefühle von Trauer, wenn sie selber Trauer spüren, gut integrieren können, ja, also dass sie das nicht sozusagen versuchen zu verbergen, ne, weil viele Menschen unseren Alters haben das nämlich früher gemacht, ja, und dadurch entstehen wirklich psychische Probleme später, ja, also man kann später, wenn man im Leben auch traurige Momente erlebt, denn Trauer ist ja nicht nur Tod, Trauer sind ja auch andere Momente, ja, wo du eben umziehst, deine Freunde verlierst, deine Arbeit verlierst, du musst immer wieder im Leben mit Trauer umgehen können, und wenn man das als Kind nicht lernt, ja, nicht darüber sprechen kann oder auch spürt, dass die Eltern zum Beispiel das ablehnen, ja, das nicht ertragen können selber, dann ist es unglaublich schwierig für Kinder, das Gefühl zu integrieren. Aber es ist wirklich lebensnotwendig, wichtig, dass wir alle Gefühle, die wir haben, gut in unser Leben quasi integrieren können. Ne? Und ja, deswegen fangen wir ganz, ganz früh damit an.
Darf ich dich fragen, wie das bei dir persönlich war? Also wie hast du vielleicht auch als Kind Trauer wahrgenommen? Wie wurdest du da erzogen?
Ich habe nämlich genau das schlechte Beispiel. Ich habe das nicht gut können. Also ich habe nicht gut meine Trauer integrieren können, nicht gut verarbeiten können. Und als Kind spürst du ja, wenn in der Familie was anders läuft. Ja, du spürst schon als ganz kleines Kind, hier läuft was ganz verkehrt, ne? Und weißt aber nicht, was das bedeutet. Und so war das bei mir auch. Ich habe ja auch verschiedene Situationen erlebt mit meinen Eltern und habe das dann auf mich projiziert. Ne? Und das hat mich wirklich Jahre begleitet, einige Therapien noch gekostet, um das zu lernen. Ja, also um zu lernen, das ist meine Trauer, das ist deine Trauer, das zu trennen, da auch nichts zu übernehmen. Und das kennst du vielleicht, dass ja viele Erwachsene wirklich einige Traumata ihrer Eltern noch verarbeiten, noch bearbeiten. Und das entsteht natürlich dadurch, ne? Dass man das Gefühl hatte als Kind, ich darf das hier nicht ansprechen, ich darf das auch nicht zeigen, ja, auch meine Ängste, also bei mir waren das sehr viele Ängste, die ich hatte, die ich nicht zeigen konnte, und das macht das im späteren Leben viel, viel schwieriger, ne? Das alles nochmal anzugehen, nochmal hervorzuheben. Du kennst den Begriff innere Kinder, dieses innere Kind ist ja immer da und ist immer noch ängstlich und ist immer noch unsicher und allein. Ne? Und deswegen ist es wirklich super wichtig. Also ich habe ja auch zwei Kinder und habe da wirklich versucht, das anders zu machen und es wirklich direkt mit denen immer auch zu besprechen.
Die kleine Schwester meines Partners ist 9 Jahre alt und bekommt natürlich auch mit, wenn ich mal traurig bin wegen Mama. Und da versuche ich ganz ehrliche und offene Gespräche zu führen, zu erklären, dass diese Emotionen völlig normal sind. Wir nehmen heute einen Podcast zusammen auf.
Ja.
Magst du vielleicht kurz mal erzählen, wer du eigentlich bist?
Ja, okay. Ich bin Luisa, bin 9 Jahre alt.
Mhm.
Ja.
Woher kennst du mich eigentlich?
Von meinem Bruder.
Genau, weil ich bin die Freundin von deinem Bruder.
Ja.
Du hast ja mitbekommen, dass meine Mama gestorben ist und du hast ein paar Fragen an mich, hast du gesagt.
Ja.
Was interessiert dich am meisten?
Wann sie gestorben ist?
Die ist am 3. April vor einem Jahr gestorben.
Und wie alt war sie?
Sie war 55 Jahre alt.
Wie hieß sie?
Stella.
Weinst du oft wegen ihr?
Aber ich bin eigentlich schon sehr oft am Trauern, wenn ich an sie denke. Wir waren doch mal bei deinem Bruder zu Hause, ne? Und da haben wir doch gerade die Musik gemacht für den Podcast hier.
Ja.
Und da hast du mir auch ein paar Fragen gestellt und da habe ich doch auch geweint gehabt.
Ja.
Findest du das dann immer irgendwie komisch, wenn ich wegen meiner Mama weine?
Nö, ist normal.
Ist normal?
Ja.
Kannst du das nachfühlen oder verstehst du, warum ich dann traurig bin?
Nö.
Findest du es in Ordnung, dass ich dann auch weine und die Fragen vielleicht manchmal nicht ganz beantworten kann?
Ja.
Und wie fühlst du dich dann, wenn ich so traurig bin?
Auch traurig.
Auch traurig?
Ja. Okay, nächste Frage.
Nächste Frage.
An was ist sie gestorben?
Weißt du, was Krebs ist?
Ja.
Und sie hatte Darmkrebs. Sie hatte quasi einen Tumor im Darm. Und wir haben die Behandlung quasi nicht geschafft. Also sie hatte viele Chemotherapien gemacht. Das sind quasi Therapien, wo man versucht, die bösen Zellen aus dem Körper zu bekommen. Es hat nicht alles richtig angeschlagen und dann hat sich der Krebs verbreitet.
Wie viel Kontakt hattest du zu ihr?
Schon ziemlich viel. Wie oft redest du mit deiner Mama?
Sehr oft.
Was würdest du sagen, wie oft am Tag?
1000 Mal.
1000 Mal, ja. Ungefähr so oft habe ich auch mit Mama geredet. Und wir standen uns sehr, sehr nah. Also ich hatte überhaupt gar keine Geheimnisse vor ihr.
Okay, fiel es deinem Papa auch schwer?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, er hat auch versucht, von mir ein bisschen der Starke zu sein. Meinst du so der Tod oder wo
der
wir...
Tod.
Ja, der Tod. Weil so während des Krankheitsverlaufs hatte ich das Gefühl, dass er halt versucht hat, für uns beides stark zu sein, auf jeden Fall. Aber so beim Tod, da hat er schon sehr gelitten, auch drunter, ja. Du hast mich auch in der Zeit kennengelernt, ne, wo meine Mama gestorben ist, ungefähr.
Ja, warum machst du den Podcast?
Warum mache ich den Podcast? Mama hat auf jeden Fall sich den Podcast gewünscht. Mama hat nämlich gesagt, dass sie möchte, dass ihre Geschichte erzählt wird. Und dass Leute erfahren, was so passiert ist. Und eigentlich wollte sie aber Leuten Mut machen, weißt du? Und sagen, hallo, Krebs kann man besiegen und so ging es mir dabei. Aber leider hat sie es ja nicht geschafft. Und jetzt mache ich den Podcast, um trotzdem ihre Geschichte zu erzählen, weil das ihr Wunsch war. Macht es aber einen krassen Unterschied, ob man das jetzt gelernt hat oder nicht gelernt hat, mit seinen Emotionen und Gefühlen umzugehen? Ich finde, Trauer ist, auch wenn man eine reflektierte oder auch eine Person ist, die mit ihren Gefühlen offen umgehen kann oder das auch gut in der Erziehung, sage ich mal, genossen hat, ist ja trotzdem etwas Überwältigendes, was auch ein gefestigtes inneres Kind ja zerrütteln kann, oder?
Definitiv. Also Trauer ist einfach Trauma, ne? Ist ein traumatisches Erlebnis. Auch wenn wir ganz gesund aufgewachsen sind, ist Trauer erstmal etwas, was ganz natürlich uns in eine Ausnahmesituation bringt. Ja? Also das bedeutet, dass wirklich jeder erstmal komplett aus der Spur fällt. Ne? Und man darf auch, man sollte auch wissen, dass Trauer ist wie Hochleistungssport, sagt man. Also das bringt den Körper komplett in Aufruhr. Ne? Viele merken das, vielleicht kennst du das auch, dass man extrem müde ist, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann, dass man Schlafstörungen kriegt. Also auch wenn man richtig gut aufgestellt ist, wird das passieren. Ne? Das kannst du gar nicht verhindern, weil es ist einfach ein natürlicher Prozess, der da im Körper passiert. Weil Trauerarbeit heißt nicht umsonst Trauerarbeit. Also das ist für den Körper richtig, richtig anstrengend, für den Geist, für die Seele, für alles. Ne, es stellt ja alles in Frage plötzlich, dein ganzes Leben. Ne? Und deswegen, für mich ist Trauer mittlerweile auch was ganz Tolles, weil es nämlich dich richtig an deinen Kern bringt, ne? Dich nochmal richtig auch auffordert, über dein Leben nachzudenken, über das, was möchte ich eigentlich im Leben? Bin ich hier schon auf der richtigen Spur, ne? Oder sollte ich vielleicht nochmal die nächste Ausfahrt nehmen und eine andere Autobahn nehmen, so, ja? Das habe ich mich dann nämlich alles gefragt. Und das hat mir mein Leben nochmal total viel schöner gemacht, ne? Weil ich nämlich einen anderen Weg gegangen bin, als den ich bis dahin gegangen bin. Also Trauer bringt dich an ganz tolle Momente, ja, die wirklich dein Leben ganz toll verändern können. Aber natürlich dauert es, ne? Man muss extrem viel Geduld haben. Hatte ich am Anfang nicht so mit mir, muss ich ehrlich gesagt sagen. An Geduld hat es mir gefehlt, an Verständnis hat es mir gefehlt für mich. Ja, damals wusste ich ja auch noch gar nicht, was passiert hier mit mir. Also ich hatte zum Beispiel extremste Schlafstörungen. Ich konnte überhaupt nicht mehr schlafen und hatte auch wieder Panikattacken, die ich als Kind hatte. Ne? Dieses im Dunkeln plötzlich sein, was ich als Kind gar nicht konnte. Und plötzlich hatte ich das wieder. Also das darf man auch nicht vergessen. Das kommt schon auch wieder. Auch wenn man es dachte, ich habe das doch bearbeitet, ne? Ich habe Therapien gemacht und alles ist integriert. Aber die Trauer retraumatisiert es nochmal. Ja? Aber der Vorteil ist, wenn du schon mal gut aufgestellt warst, dann dauert das nicht so lange, damit dich zu beschäftigen.
Hast du irgendwas, was dich beschäftigt, dass du mich anguckst und irgendwelche Gefühle hast dazu?
Ja, dass es mir leid tut, dass du daran leidest.
Mhm.
Ja.
Und wie kommt das Gefühl bei dir dann manchmal auf?
Schlecht.
Und in welchen Situationen?
Wenn du weinst.
Hast du vielleicht manchmal auch dann das Gefühl, so ein bisschen hilflos zu sein und gar nicht wissen zu können, was du tun kannst?
Ja.
Und würdest du aber gerne was tun?
Ja.
Aber weißt du, du machst schon ziemlich viel.
Ich weiß.
Weißt du das?
Ja.
Was machst du denn alles? Du lenkst mich schon ziemlich gut ab.
Ja.
Das sind ja natürlich alles Emotionen, die, also du sagst es selbst, selbst für einen erwachsenen Menschen sehr schwer zu verarbeiten sind, egal woher man kommt oder wie man aufgestellt ist. Jetzt kann ich natürlich auch den Gedanken verstehen, wenn dann Eltern zum Beispiel sagen, hey, in unserer Familie ist jemand gestorben, ich möchte nicht, dass mein Kind mit dieser Wucht von Emotionen und Gefühlen irgendwie überrannt wird und oder überfordert wird ja vielleicht auch und ich möchte es deswegen vielleicht auch nicht mit auf die Beerdigung nehmen. Wie stehst du dazu? Kinder, Beerdigung, haben die da was zu suchen? Ist das zu viel? Ist das genau richtig, weil sie es dann auch greifen können?
Also das ist eine super Frage. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze für. Ich bin der Meinung, man sollte die Kinder mitnehmen. Es ist super wichtig, weil Kinder können dann erst richtig begreifen, was der Tod wirklich bedeutet. Ne? Weil kleine Kinder, also so Kinder im Alter von, sagen wir mal, 3 bis 6 Jahre, die verstehen den Tod zwar schon, aber die denken noch, okay, aber das ist nur vorübergehend. Ne? Also der Opa ist jetzt tot, aber er kommt bestimmt morgen wieder so. Und da ist es ja unglaublich wichtig, den Kindern wirklich zu zeigen, schau mal, nehmen sie mit in den Prozess, ja, damit sie auch erkennen, okay, der Opa ist wirklich tot. Also der ist wirklich da jetzt, entweder in der Urne, das kann man natürlich den Kindern vorher erklären, das ist auch ganz wichtig, ne? Also nicht unvorbereitet einfach so mitnehmen. Das würde ich nicht machen, würde ich auf keinen Fall machen. Aber spiel es zu Hause mal durch, erzähl den Kindern, was da passiert. Also wenn du selber als Mutter, als Vater total in Trauer bist, ne? Wenn du selbst denkst, also ich krieg das hier überhaupt nicht hin. Ich krieg diesen, das auch nicht gehalten, diesen Raum und diese Kraft habe ich nicht. Dann nimmst du dir jemanden mit. Also es ist ganz wichtig, das habe ich auch schon oft empfohlen, nimm dir eine beste Freundin mit, die Patentante, Patenonkel, derjenige, an der vielleicht sowieso dabei ist. Und guck, dass der sich gezielt um das Kind kümmert. Ne? Weil du wirst das nicht schaffen. Ja, also wenn du schon merkst, boah, ich bin komplett in meiner Trauer verloren, dann ist es wichtig, dass das Kind einen guten Ansprechpartner hat, der nicht so betroffen ist. Ne? Und der kann zum Beispiel, wenn das Kind unruhig wird, mal rausgehen oder einfach das Kind beiseite nehmen, Dinge erklären. Aber wichtig ist wirklich, und es ist, ich habe auch nur gute Erfahrungen damit gemacht, wenn das gemacht wurde, wenn die Kinder integriert werden. Denn weißt du, in Trauer ist ja besonders wichtig, wenn man das in der Gemeinschaft kann. Wenn das Kind wirklich weiß, also ich habe das jetzt erlebt und deswegen ist die Mama jetzt traurig.
Wie oft gehst du zu ihrem Grab?
Ich gehe eigentlich gar nicht so oft zu ihrem Grab. Weißt du, wo ihr Grab ist überhaupt?
Ja, in einem Wald oder so.
In einem Wald, genau. Sie liegt in einem Waldfriedhof und der ist so ungefähr 1 Stunde von meinem Zuhause entfernt. Und an sich finde ich das eigentlich sehr schön, dass sie da liegt, aber irgendwie gibt mir dieser Ort nicht richtig was. Also ich weiß nicht, ich habe sie lieber so im Alltag bei mir.
Ich habe auch gehört, der Baum wurde gefällt.
Genau, der Baum wurde gefällt. Noch nicht mal 1 Jahr nach ihrem Begräbnis. wo sie dahin gebracht wurde. Der war nämlich krank und eigentlich hätten sie uns diesen Baum gar nicht mehr verkaufen dürfen.
Oh.
Ja, und dann haben wir meine Mama an einem kranken Baum beerdigt. Und der wurde dann gefällt, aber jetzt gibt es wohl schon 9, aber das habe ich noch gar nicht gesehen. Und wenn ich dann halt sehr traurig bin und auch mal weine, was vorkommt, dann gehe ich meistens irgendwie mehr so in mich, weißt du, und mache so mal die Augen zu und versuche an meine Mama zu denken.
Zu dem Zeitpunkt, als wir den Brief bekommen haben, dass Mamas Baum gefällt werden würde, hatte ich alles versucht, in Bewegung zu setzen, was man noch in Bewegung hätte setzen können. Ich habe einen Gutachter herangezogen, ich habe einen Baumprüfer herangezogen, der dann tatsächlich noch in den Wald gegangen ist und gesagt hat, dass es hier wirklich keine Chance gibt. Dieser Baum muss gefällt werden, der sei schon seit Ewigkeiten offensichtlich krank. Und dass dieser Verlauf der Beerdigung meiner Mama eine solche Wendung genommen hat, hätte ich niemals gedacht und hat auch er sehr bedauert. Das Einzige, was ich daraus gelernt habe, ist tatsächlich, dass wenn man sich für eine Bestattung im Wald entscheidet, wirklich einen Baumprüfer mitnimmt, einen externen, unabhängig vom Friedwald, von der Stadt. Denn lieber wäre ich hier eine Nummer auf sicher gegangen, als jetzt vor einem leeren Grab zu stehen.
Erwachsene haben ja eine lineare Trauer. Das heißt, ne, der Trauer, sagen wir mal, jetzt stirbt der Mensch und du bist in Trauer und die bleibt erstmal. Du bleibst einfach permanent traurig. So. Das haben Kinder halt gar nicht. Ne? Also Kinder haben ein ganz gutes, natürliches Schutzgefühl von so viel halte ich aus und dann reicht's mir auch. Ne? Also deswegen sage ich auch immer zu den Eltern, ihr braucht überhaupt keine Angst haben. Man kann eigentlich gar nichts falsch machen, wenn man mit den Kindern spricht, weil die können das super gut regulieren, was sie möchten und was ihnen reicht dann. Und man nennt das ja bei Kindern Pfützentrauer, hast du vielleicht schon mal gehört?
Mhm, ja.
Genau, das heißt Kinder, das ist so toll, dieses Wort. Und ich kann mir das, ich habe ja meine lebhafte Fantasie, mir das so vorstellen. Die springen in diese Trauerpfütze so und dann schwimmen sie da rum und sind traurig und richtig wütend. Ne, warum ist jetzt die Oma weg? Also Wut ist auch oft ein Zeichen von Trauer. Oder können sich da richtig auslassen. Und es kann 3 Minuten dauern und die nächsten in der 4. Minute oder 5. Minute springen sie aus der Pfütze raus und spielen ganz normal. Ja? Und dann gucken die Eltern oft und denken schon, was ist mit meinem Kind? Ne? Die denken dann sogar, oh, manchmal habe ich was falsch gemacht, dass mein Kind jetzt hier so lustig ist. Ne? Also verdrängt es jetzt irgendwas, oh Gott. Ne? Aber nein, ne? Da muss man keine Sorgen haben. Also das ist die beste Art, für Kinder zu trauern. Kinder sind da ganz toll, ne? Kinder sind einfach, die haben den perfekten Weg, ja? Kinder haben ja auch per se gar keine Angst vorm Tod, gar kein Problem damit, ne? Leider übernehmen sie halt unsere Ängste. Kinder sind ja so, also wir kennen das ja auch, ich kenne das von mir auch, du vielleicht auch von dir. Kinder sind ja so sensibel und reagieren so schnell auf Veränderungen im Familiensystem, ne? Also selbst wenn Eltern nichts sagen wollen, weil sie denken, ach nein, ist das alles zu viel für mein Kind, ne? Es ist unnötig, weil das Kind spürt es sowieso. Es spürt Veränderung und denkt dann eher noch, okay, was ist hier los und ich bin schuld. Ne? Das ist eben das, was dann passiert. Deswegen immer alles offen und ehrlich sagen. Und wie gesagt, diese Trauerpfütze finde ich wunderbar. Also wenn dein Kind so ist, perfekt.
Aber wie merkt man dann den Unterschied zwischen vielleicht auch Verdrängung oder Verschließung des Kindes, wenn man diese Umbrüche hat zwischen, okay, jetzt ist es in einer Pfütze quasi drin und lässt mal alles raus, dann springt es wieder raus und ist vielleicht längere Zeit nicht mehr irgendwie am Trauern. Wie merkt man denn, wenn ein Kind sich verschließt oder ja, was soll man da am besten tun?
Das ist auch eine gute Frage, genau, weil das auch eine große Angst von Eltern ist. Das ist auch ein ganz großes Thema in Kitas. Also meine Tochter, die mir hier hilft bei dem Trustiger-Projekt und alles mit mir macht, ist Erzieherin auch. Und die hat natürlich auch ihre Erfahrung gemacht. Da ist es zum Beispiel auch so, dass ja viele Erzieher da auch ein bisschen unsicher sind, ne? Weil auch viele einfach noch nicht gut mitgenommen werden bei dem Thema, da auch nicht gut vorbereitet werden leider drauf. Da haben wir noch Nachholbedarf auf jeden Fall. Also das war zum Beispiel, was Manina erzählt hat, ein Junge, ich glaube, er war 4 Jahre alt und er hatte seinen Vater verloren. Und natürlich waren jetzt alle so, was machen wir, ne? Wie sprechen wir? Und da hat man zum Beispiel beobachtet, dass das Kind nicht sprechen wollte und sich sehr zurückgezogen hat. Ja? Es ist in die Kita gegangen, das ist auch ganz wichtig. Also schickt eure Kinder wirklich weiterhin in die Kitas, weil man sollte so viel wie möglich an Alltag, was vorher war, aufrechterhalten. Ne? Damit nicht noch mehr Veränderungen passieren. So, also das war alles gut. Er kam immer rein und versteckte sich unter den Tisch. Die haben da so einen Spieltisch. Und da hat er sich versteckt, immer mehrere Tage direkt und saß da. So haben sie sich natürlich auch Gedanken gemacht. Ne? Und gut ist es zum Beispiel, wenn du unsicher bist, auch eine Trauerbegleiterin dazu zu holen. Da war es jetzt sehr schön zu sehen, dass Beobachten ganz wichtig ist. Also beobachte das Kind, guck Kinder, auch wenn sie jetzt sozusagen in so einer Blockade sind oder so, sich so verschließen, aber Kinder kommunizieren ja immer. Also wir alle kommunizieren ja immer irgendwie. Ne? Und dann haben sie praktisch glaub, am dritten Tag ein Kissen genommen und eine Kuscheldecke und habe ich auch ein Kuscheltier, sind zu ihm runtergeklettert und haben gesagt, guck mal, Jona, möchtest du nicht lieber das Kissen hier noch haben? Da kannst du dich hier hinlegen, guck mal, das ist gemütlich und ne, dann bist du hier ein bisschen besser aufgehoben. Erstmal sind sie mit ihm unter den Tisch gegangen, haben selber mal gespürt, wie ist das hier unterm Tisch? Ah, ist eigentlich ganz schön. Man fühlt sich geborgen und aufgehoben und irgendwie geschützt. Ne? Deswegen eigentlich toll, dass er es gemacht hat. Ne? Aber mit dem Kissen, das fand er jetzt toll. Und mit dem Kuscheltier durfte er sein Lieblingskuscheltier mitnehmen. Und dann sind sie ins Gespräch gekommen. Weil über die Beobachtung kommst du wieder in den Dialog mit dem Kind. Und dann kannst du es auch ein bisschen anstupsen. Also zum Beispiel sagen, möchtest du möchtest du etwas erzählen? Ruhig nachfragen, ne? Über den Papa, weil die Erinnerung, wenn die Kinder dann über den Menschen sprechen dürfen, das machen die unheimlich gerne. Ne? Die möchten vielleicht jetzt nicht unbedingt sagen, ich bin traurig, weil sie ja selber gar nicht wissen, was los ist, aber fangen an zum Beispiel, haben sie eine Erinnerungskiste gebaut, ne? Und dann durfte er was mitbringen, was ihn an Papa erinnert, zusammen was singen, zusammen was basteln, zusammen was kneten. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, ohne zu sprechen, in Dialog zu kommen. Ne? Und das hat super funktioniert, fand ich ein ganz tolles Beispiel, wie man eben auf die Situation reagiert, ne? Und guckt, okay, möchte er dann, reagiert er dann, möchte er dann sprechen? Ne? Und wenn es natürlich, wenn es weiterhin Unsicherheit ist, auch bei den Eltern, ist es immer ratsam, wenn ein Kind sich sehr zurückzieht, sich sehr verändert, eben einen Trauerbegleiter oder Trauerbegleiterin dazu zu holen. Ja. Weil da sind die Eltern einfach manchmal zu unsicher, zu einfach haben gar nicht selber die Möglichkeit, das Kind da rauszuholen.
Hattest du schon mal Erfahrungen mit dem Tod eigentlich?
Ja, zwei. Mein Onkel und mein Hase.
Und wie ging es dir dabei?
Schlecht.
Wie hast du denn den Tod bisher so wahrgenommen? Ist das für dich greifbar?
Nö.
Dass da irgendjemand auf einmal weg ist? Wie war das denn bei deinem Hasen für dich?
Der hatte eine schwere Krankheit und den hat auch im Auge gefehlt. Dann ist er gestorben.
Warst du da dabei?
Nein, da war ich in der Schule.
Und dann kamst du nach Hause und dann wurde dir das gesagt?
Ja.
Kannst du dir das vorstellen, wie es mir dann geht, wenn du zum Beispiel an deinen Hasen denkst?
Ja, kann ich mir vorstellen.
Du hast jetzt schon so Rollenspiele genannt oder vielleicht auch die Beobachtung des Kindes eben mit diesem Beispiel mit dem Tisch. Wenn man jetzt vielleicht irgendwie im nahen Umfeld eine Freundin hat, wo ein Schicksalsschlag war und sie hat ein Kind und man beobachtet quasi, wie auch die Hilflosigkeit vielleicht auch in der Familie ist oder keiner irgendwie einen Trauerumgang hat. Wie kann man denn von außen vielleicht auch helfen, dieser Familie oder der Freundin dann Unterstützung zu leisten?
Also da kann man total viel machen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du dich auch traust, wirklich das anzusprechen. Ne? Also vielleicht kennst du das, also als ich damals in Trauer war, so ich habe so das Gefühl gehabt, alle laufen weg. Also es war, ich nehme das jetzt auch nicht, ich bin auch nicht böse, aber ich habe das gespürt, ne, wie so gefühlt alle die Straßenseite gewechselt haben. Und besonders wenn noch erschwerte Trauer ist, also wenn zum Beispiel ein Kind stirbt, ja, das ist dann für die Eltern ganz katastrophal. Da laufen sie alle weg. So, und deswegen ist es ganz wichtig, dass du sagst erstmal, du wirst unsicher sein, du wirst selber Angst haben. Dann sagst du einfach erstmal zum Beispiel, es tut mir so leid, ne? Dass du dein Gefühl erstmal auch zeigst, ne? Dass du ein Mitgefühl hast, ne? Und dass In dem Moment soll ja auch niemand das Problem lösen, weil das Problem ist ja nicht zu lösen. Der Mensch bleibt ja tot. Na, aber zu sagen, ich möchte dir Hilfe anbieten und dann ganz konkret sagen. Weil wenn man sagt, ich bin für dich da, also das hat auch eine Freundin zu mir gesagt, ganz lieb von ihr, aber ich habe gar nicht gewusst, ja, was mache ich? Ja, es ist lieb von dir, aber und jetzt, ne? Ich hätte sie ja doch nicht angerufen, ne? Weil ich wusste ja selber gar nicht, was hilft mir. Um dann zu sagen, pass auf, also wichtig ist zu helfen in den Alltagssituationen, dass wirklich für die Kinder der Alltag stabil bleibt. Also du kannst sagen, ich bringe ein Kind zum Beispiel in den Kindergarten. Ich koche für euch, ja? Ich gehe mit dem Kind mal ins Zoo oder so. Also wirklich ganz konkrete Hilfe. Ich weiß noch, damals habe ich eben auch gar nicht mehr richtig was essen können. Und dann hatte mir eine Freundin was Leckeres gekocht und vorbei und dann bei mir vorbeigebracht. Das war super. Also das war perfekt. Wirklich ganz konkret in die konkrete Hilfe gehen. Ne? Aber wenn du eben im Gespräch unsicher bist, ist es ganz, also das Beste zu sagen, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so, so traurig, mir tut es so sehr leid. Ne? Also dieses Mitgefühl, das mache ich auch zum Beispiel immer am Grab, wenn ich Trauerfeiern begleite. Dieses, was man ja so als Floskel sagt, mein Beileid, das will ja keiner hören. Ne? Man sagt das ja aus Unsicherheit, ne? Aber ich sage zum Beispiel immer ganz persönliche Sachen. Also auch sowas wie, es tut mir sehr, sehr leid. Und ne, also ganz konkrete, wirklich empathische Sachen, die man da sagen kann, die dem anderen das Gefühl geben, ich fühle mit dir, ich spüre deinen Schmerz, deine Trauer und ich weiß, wie sich das anfühlt, weil ich es zum Beispiel auch erlebt habe. Also das hilft den Menschen am allermeisten und das verbindet uns dann so in der Trauer. Und das ist, glaube ich, das, was die Menschen mir immer zurückspielen, dass das das Schönste ist für die, zu sehen, ich sehe dich, ich beobachte dich, ich sehe deine Trauer, ich spüre deine Trauer und ich verbinde mich mit dir und ich spüre das auch. Also das ist das größte Geschenk, was man machen kann.
Und was hat sie dieses Jahr verpasst, also wo sie nicht da war?
Puh, sie hat vieles verpasst, Luisa.
Und was?
Sie hat euch verpasst. Sie kennt euch ja gar nicht.
Ja.
Luca hat sie nur ganz, ganz kurz kennengelernt. Sie hat verpasst, wie ich meine erste eigene Wohnung gekauft habe. Sie hat Bonnie verpasst.
Ja, meine beste Freundin.
Deine beste Freundin, genau. Genau, sie hat verpasst, wie ich mein Leben hier mit euch auch aufgebaut habe. Sie hat auch verpasst, dass ich zum Beispiel operiert wurde. Mhm. Ich glaube, das waren so die größten Ereignisse. Und dass ich Heißluftballon fliegen war.
Cool.
Und für mich ist das halt immer sehr schwierig, weil in solchen Momenten natürlich meine Mama, weißt du, guck mal, du sagst auch, du telefonierst und redest und schreibst und verbringst Zeit mit deiner Mama so 1000 Mal am Tag.
Ja.
Ja, und bei den ganzen Sachen, wenn ich die auch erlebe, dann habe ich auch das Gefühl, etwas zu ver- oder dass ich es ihr gerne mitteilen würde.
Mein Hase hat auch ganz schön viel verpasst.
Ja, was denn?
Die Missy.
Das ist euer Hund, ja.
Der Urlaub, weil er war immer im Urlaub dabei.
Mhm.
Die Shannon.
Mhm.
Und die Annika.
Mhm.
Und die Bonnie und die Mona.
Mhm. Redest du manchmal mit deinem Hasen?
Ja, er wurde auch ganz in der Nähe von hier eingegraben.
Begraben?
Ja.
Und was erzählst du deinem Hasen dann so?
Wie der Urlaub war.
Ja.
Wo hat Luca deine Mama kennengelernt?
Das war bei mir zu Hause, also bei meiner Mama zu Hause. Da waren nämlich Luca und ich gerade auf dem Weg in einen kleinen Kurzurlaub. Und da sind wir an der Stadt meiner Eltern vorbeigefahren. Und da habe ich gesagt, komm, wir gehen mal kurz rein. Und da ging es meiner Mama aber auch nicht so gut. Also die hatte gerade, glaube ich, Chemo bekommen gehabt und war so die ersten 2-3 Tage schon wieder rum und dann war sie einfach noch schlapp, aber da sind wir mal kurz vorbeigegangen und das waren dann 15 bis 20 Minuten, wo wir bei uns im Esszimmer standen und geredet haben.
Ah, wohnt dein Papa immer noch in der Wohnung da, wo deine Mutter gewohnt hat?
Mhm, ja. Und in der Wohnung ist auch Mama gestorben.
Ah, und hat Bonnie auch ein Spielzeug von deiner Mama?
Nee, gar nichts.
Oh, schade.
Sollten wir da mal irgendwie was basteln oder so?
Ja, wo ihr Name draufsteht oder so.
Das können wir mal machen. Das ist eine süße Idee.
Ja.
Du hast jetzt zum Beispiel auch meine Mama gemalt, ne?
Ja.
Wie hast du sie denn gemalt? Die Leute kennen das Bild gar nicht. Erklär mal.
Ich habe sie mit schwarzen, kurzen Haaren gemalt. Mit so einer Seifenblase, wo sie innen drin ist und nach oben schwebt.
In den Himmel quasi, ne?
Ja.
Warum war es dir so wichtig, meine Mama zu malen?
Weil ich sie auch mag.
Du magst meine Mama?
Ja, weil ich habe Bilder von ihr gesehen.
Und die Bilder sagen dir, dass sie eine gute Frau war?
Ja.
Wie würdest du denn meine Mama beschreiben?
Nett, braune Haare, also dunkelbraune.
Mhm.
Kurze Haare, ja, ich glaube braune Augen.
Mhm. Weißt du, dass du mir mal eine Frage gestellt hast, die ich gar nicht wusste zu beantworten? Da saßen wir zusammen in der Stadt und da hast du mich gefragt, was ich machen würde, wenn meine Mama jetzt einfach auf der Straße stehen würde.
Ja.
Kannst du dich noch dran erinnern, wo wir da waren?
Ja.
So im Nachhinein, ich habe mir diese Frage wirklich nochmal durch den Kopf gehen lassen. Für mich ist die Frage, würde meine Mama denn in dem Moment leben oder wäre sie nur so eine Erscheinung?
Nee, leben. Aber für dich wäre sie dann tot. Zuerst denkst du, sie ist tot und danach lebt sie wieder.
Ah, okay. Also quasi, wenn ich zu ihr gehe, lebt sie dann wieder.
Ja.
Ja, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, weil wenn sie jetzt nur so eine Erscheinung wäre und gar nicht real wäre, dann weiß ich nicht, dann glaube ich, wäre ich einfach nur sehr traurig, weil man sie ja dann gar nicht berühren kann.
Ja.
Ja.
Wann war die Hochzeit von deinen Eltern?
Die Hochzeit von meinen Eltern, die war, da müsste ich jetzt lügen wahrscheinlich, ne? Aber ich glaube, ich war so 3 oder 4, also war die so 2000 rum oder so. Aber ich war da schon auf der Welt, ich war da schon am Leben.
Ah, okay. Wann hat deine Mama Geburtstag?
Am 6.7.67.
Was machst du an ihrem Geburtstag?
An ihrem Geburtstag versuche ich gerade nie alleine zu sein.
Mit wem bist du dann zum Beispiel?
Ich bin dann viel mit meinem Papa zum Beispiel, deinem Bruder.
Ja.
Oder halt mit Bonnie oder mit Freunden. Also das ist kein, ich muss jetzt an dem Tag mit dem und dem zusammen sein, aber ich versuche einfach nicht alleine zu sein.
Diese ersten Male, die nähern sich ja auch immer mehr. Weihnachten, Silvester beispielsweise. Für viele, die zuhören, vielleicht dieses Jahr tatsächlich das erste Mal ohne ihre Liebsten. Würdet ihr darüber gerne mal mehr erfahren? Also auch mehr dazu wissen, wie man da durchkommt, wie vielleicht auch das zweite Jahr oder das dritte Jahr ist, ob es da Unterscheidungen gibt, was ist dran an diesem Spruch, das erste Mal ist das schlimmste Mal, dann schreibt uns gerne mal über Instagram für eine extra Weihnachts- oder Silvesterfolge. Ich würde euch gerne mit auf den Weg nehmen, wie wir versucht haben, gegen den Krebs anzukämpfen. Und ich habe lange überlegt, ob ich jetzt auch von hinten nach vorne erzähle, also quasi mit der Sackgasse, als es nicht mehr weiterging, beziehungsweise weitergehen konnte, oder mit dem Tag der Diagnose. Wie ich mich entschieden habe, hört ihr in der nächsten Folge.